heute, das nächste Mal und auch das übernächste Mal geht es ums Sehen, was wir wahrnehmen, was wir sehen können. Ich habe als Kind immer ein Spiel gespielt, das kann man alleine spielen, das heißt Blinde Henne oder auf Fränkisch Blinde Henne. Und es das heißt einfach mal, macht die Augen zu und versucht sich so vorzutasten. Und ich habe das als kleines Kind gespielt und bin einmal so gegen die Heizung, dass ich eine Platzwunde hatte. Und ich habe es aber trotzdem weitergespielt, das Spiel. Und ich habe, einmal war ich beim Bauern, habe Eier geholt. Und auf den letzten Metern so in unser Grundstück rein, habe ich gedacht, jetzt wäre wieder mal Zeit, das Spiel zu spielen, was ich so gerne mag. Und mit meiner Tasche bin ich halt irgendwie so ins Blumenbeet. Und meine Mama stand am Fenster und hat es beobachtet. Ja, deswegen wird es heute noch erzählt, die Geschichte der blinde Henne. Ich spiele das heute noch gerne. Ich liebe das, zum Beispiel in unserem Haus nach oben zu gehen, aber ich mache das Licht nicht an, sondern ich mache es im Dunkeln. Oder durch den Wald zu laufen und es ist dunkel. Was ich überhaupt nicht leiden kann, sind Taschenlampen. Weil die blenden ja nur. Heute geht es um dieses Thema, das ist auch ein Thema in der Bibel, Blindheit. Und ich habe mich wieder daran erinnert oder wieder daran gedacht, dass ich sehr glücklich bin, dass ich überhaupt was sehen kann, dass ich Augen habe. Ich bin zweimal operiert worden als Kind, deswegen sehe ich euch jetzt sehr klar und scharf vor mir. Aber das war ja auch früher, wenn du blind warst, hattest du ja wirklich auch ein Problem, weil man hat gedacht, du bist dumm, weil du kannst nichts lesen und kannst dich nicht orientieren. Und dann kannst du auch nicht die Arbeiten machen, die andere machen können. Und das war eine unheimliche Einschränkung. Auch in der Zeit der Bibel, wenn wir da von Blinden lesen, das werden wir heute auch tun. Was hatten die für ein Leben? Das können wir uns gar nicht vorstellen. Heute gibt es zum Glück für Blinde, ich habe in Marburg studiert, das ist auch so eine Stadt der Blinden, wie man so schön sagt. Und da gibt's, es gibt heute viele Möglichkeiten, wie sie Computer arbeiten können, lesen können, schreiben können. Da können wir sehr dankbar für sein. Wenn wir von Blindheit reden, reden wir aber auch oft von der Blindheit des Geistes, nenne ich es mal, oder der Blindheit des Herzens, von der haben wir gerade gesungen in dem Lied. Und wir meinen, dass so eine gewisse Sehschwäche, ein eingeschränkter Blick, den wir oft haben, oder eine eingeschränkte Perspektive. Und da gibt es verschiedene Redewendungen, wie zum Beispiel, was mir eingefallen ist, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, also weil irgendwie zu viel ist um einen rum. Deswegen kriegt man irgendwie, man sieht gar nicht mehr, um was geht es hier eigentlich, was ist eigentlich wichtig. Und wir machen jetzt mal so ein Brainstorming. Ich nehme euch damit rein. Was fällt euch ein zu diesem Thema? Ich nenne es mal Sehschwäche des Geistes. Welche Formulierungen, welche Redewendungen fallen euch so ein? Welche Worte? Einfach rufen, wenn ihr was habt. Blinde Kuh, doch.
Der ist mit Blindheit geschlagen.
Mit Blindheit geschlagen.
Blind vor Wut.
Oh ja, blind
Tomaten
vor.
auf den Augen.
Bitte? Tomaten auf den Augen. Blind vor Liebe kann man auch sein.
Blindes Huhn findet auch mal
Oh ja. Blindes Huhn findet auch mal ein Korn.
Blindenführer.
Blindenführer. Tunnelblick ist mir noch eingefallen. Oder Scheuklappen. Eins vielleicht noch. Eins geht immer noch. Benebelt. Ja. Ja, vielen Dank. Und das Problem ist, wenn jemand mit dieser Blindheit geschlagen ist, wie wir es gerade gehört haben, das Problem aller Menschen, die da eine Sehschwäche haben oder blind sind, man kann sich selbst nicht helfen. Man kann sich selbst weder irgendwie den Blick aufweiten, aufdehnen, noch kann man sich das Augenlicht zurückschenken. Du brauchst jemanden von außen, der dir die Augen öffnet. Und darum geht es heute in dem Text, der steht in Markus 8. Und wir klicken das mal weiter. Ach, du kann man überhaupt nicht lesen. Dann machen wir gleich wieder zurück, dann müsst ihr umso besser zuhören. Wir haben schon einen neuen Beamer bestellt. Oder? Hast du schon bestellt? Nee, noch nicht. Aber wir bestellen den neuen Beamer, weil der bringt es irgendwie nicht mehr. Markus 8, Abvers 22. Als sie nach Bethsaida kamen, brachten die Leute einen Blinden. und baten Jesus, den Mann zu berühren. Jesus nahm ihn bei der Hand und führte ihn aus dem Ort hinaus. Er spuckte ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte: Kannst du etwas erkennen? Der Blinde blickte auf und sagte: Ja, ich sehe die Menschen. Sie sehen aus wie wandelnde Bäume. Noch einmal legte ihm Jesus die Hände auf die Augen. Danach blickte der Mann wieder auf und war geheilt. Er konnte jetzt alles ganz deutlich erkennen. Jesus befahl ihm: Geh nicht erst nach Bethsaida hinein, sondern geh gleich nach Hause. Man muss zwei Aspekte unterscheiden, oder das wollen wir heute tun. Das eine ist, wir gucken uns dieses Wunder an, was da passiert. Also einfach dieses Ereignis, was passiert und was da dahinter steckt. Und das zweite ist, was wir uns angucken, ist die Übertragung. Das hat jetzt was mit dieser Blindheit des Geistes zu tun. Was kann das denn auch für unseren eingeschränkten Blick bedeuten? Aber zunächst mal gehen wir in das Wunder rein. Was passiert da eigentlich? Da wird ein Mann zu Jesus gebracht. Mich interessiert, von wem? Wer sind die Menschen, die ihn bringen? Also, was sind das für Typen? Ich hätte die gern gefragt, was bewegt euch dazu? Warum macht ihr das? Aber wir haben keine Info darüber. Wir lesen, dass Jesus ihn heilt. Jesus macht ihn gesund. Da frage ich mich immer gleich, in welcher Kraft hast du das getan? In welcher Macht? Wie kannst du sowas tun? Und Jesus heilt hier so ein bisschen wie ein Heiler der damaligen Zeit. Also da war das üblich, auch mit Spucke konnte man arbeiten oder mit Hände auflegen. Er heilt wie so ein Arzt, nimmt sich da auch viel Zeit. Aber in welcher Kraft machst du das? Das finde ich eine ganz spannende Frage. Es gibt so einen Spruch, der heißt: Wer heilt, hat Recht. Wer heilt, hat Recht. Also pragmatisch, halt, wenn du heilen kannst, dann ist doch super. Dann reicht es. Ja, dann gehe ich zu dir, weil du kannst es. Ich frage mich schon, in welcher Kraft kannst du heilen? Was passiert da eigentlich? Und bei Jesus ist hier im Markus-Evangelium ganz klar, Markus malt uns das vor Augen, warum kann Jesus heilen? Warum kann er das? Warum hat er die Macht dazu? Und der Grund ist bei Markus ganz eindeutig, steht auch im Kapitel 8, also in diesem Kapitel, wo auch der Text drin vorkommt, weil Markus zeigen will, Jesus ist nicht irgendjemand. Jesus ist der Messias. Jesus ist der von Gott Gesandte. Das ist dann so ein paar Verse später, ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und dann quatschen die so miteinander und Jesus fragt, was sagen die Leute, wer bin ich? Und dann sagen die ihm halt so ein paar Ideen, was die Leute, was sie so aufgeschnappt haben. Und dann fragt Jesus sie, und was denkt ihr? Was denkt ihr, wer ich bin? Lasst die Leute reden, aber ihr? Und dann sagen sie, du bist der Messias. Sie haben es erkannt, sie sehen. Die anderen, die Menschen, die so Jesus beobachten, die sehen es nicht, die erkennen das nicht, die sind blind dafür. Und die Jünger, die sagen, er ist der Messias oder du bist der Messias. An dich glauben wir. In Lukas 4, Vers 18, da wird so beschrieben, woran der Messias auch erkannt wird. Also Jesus ist der Nazareth und sagt was über das Reich Gottes. Und er sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. Daran werdet ihr den Messias erkennen, dass er zu den Armen geht und dass er verdient gutes Wort hat. Daran werdet ihr ihn erkennen. Das zweite ist, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Das ist das Zeichen, mit dem der Messias sich offenbart. Den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Das liest Jesus so vor aus dem Jesaja, aus der Rolle und sagt damit letztendlich, wer es hören will, kann es hören. Das ist mein Auftrag. Ich bin der Messias. Gott hat mich gesandt, genau das zu tun. Der Blinde sehend macht, ist der, der Gottes Reich bringt. Der Gottes Reich in die Welt mit sich bringt und durch den Gottes Reich da ist. Viele damals konnten es nicht sehen. Die Jünger haben es erkannt. Er ist der Messias. Und das ist die Antwort nach der Frage, woher? Wo hat er die Kraft her? Wo hat er die Macht her? Naja, er in der Sendung. In dem, was der ihn sendet, ihm mitgegeben hat. Da ist die Kraft drin. Er ist der Messias. Und jetzt ist spannend, die zweite Frage, wie heilt denn dieser Messias? Also wir haben gesagt, welche Macht, das ist irgendwie Gottes Macht, aber wie offenbart die Macht sich, wie zeigt die sich? Und das ist jetzt wunderschön, wenn wir hier diesen Text reinschauen, dann ist es echt grandios. Der Messias nimmt sich richtig viel Zeit, richtig viel. Das ist nicht so ein schnell. Gibt auch Texte in der Bibel, da geht es schnell, da läuft Jesus irgendwie durch eine Menschenmenge und da sind viele Kranke und viele werden gesund. Aber in diesem Text zeigt Markus, Jesus hat Zeit für diesen Mann. Er nimmt ihn an der Hand. Er nimmt ihn an der Hand, Jesus, und nimmt ihn mit. Und zwar außerhalb der Stadt. Das sind die 10 Minuten oder eine Viertelstunde miteinander gegangen. Vielleicht schätze ich jetzt, vielleicht waren es auch mehr oder ein bisschen weniger. Dieser Blinde, der hatte Jesu Hand in der Hand. Der kann danach beschreiben, wie die sich anfühlt. Die Hand des Messias. Und Jesus führt ihn da außerhalb der Stadt, weil er gar nicht will, dass jetzt viele Leute zugucken. Dass irgendjemand klatscht oder irgendjemand was Blödes sagt, sondern er will mit diesem Mann alleine sein. Und in dieser Geschichte ist auffällig, die Jünger, wo die in der Zeit sind, keine Ahnung. Wahrscheinlich laufen sie auch mit und sind vielleicht dann auch mit dabei, aber die spielen überhaupt keine Rolle in diesem Text. Es geht nur um Jesus und diesen Mann, den er an der Hand nimmt, den er führt. Und dann, als sie außerhalb der Stadt sind, dann passiert das, diese Heilung, wo Jesus sich auch Zeit nimmt. Er spuckt ihm in die Augen. Uah, geht. Widerlich, oder? Spucke war damals ein Stoff, der oder etwas, was auch Heilungskräfte hat. Also Spucke kann Bakterien abtöten. Man macht es manchmal vielleicht auf Insektenstiche, bevor, wenn man nichts hat, kann man draufspucken oder das so, ne, mit Speichel drauf. Oder auch auf offene Wunden, die werden dann auch ein Stück verschlossen, wenn du da deinen Speichel drauf machst. Also es ist auch was Gutes, was Reinigendes, was Heilendes. Das hat man damals mehr geschätzt als heute. Aber trotzdem, er spuckt seine eigene Spucke ihm in die Augen. Dann legt er ihm die Hände auf, verreibt die, nimmt sich da Zeit, berührt ihn, fasst ihn an und schenkt ihm so ganz viel Aufmerksamkeit. Und Jesus hätte wahrscheinlich auch viel einfacher heilen können. Er hätte einfach die Hand so ausstrecken können und so, sei heil oder sei sehend. Oder er hätte vielleicht auch einfach beten können und sagen können, mein Vater, mach ihn gesund. Vielleicht hätte er auch nur mit den Fingern schnippen müssen und der Mann wäre gesund gewesen. Das traue ich Jesus alles zu, weil er war der Messias, er kam in Gottes Auftrag. Aber in dem Text nimmt er sich Zeit. Ganz viel Zeit. Das hat mich irgendwie fasziniert. Diese Macht, diese Kraft, die er heilt, ist nicht einfach so eine Schnipsmacht. Sondern sie guckt genau in mein Herz, sie schaut mich genau an. Ihr ist genau wichtig, wo stehe ich. Auch die Art und Weise, wie Jesus hier heilt, ist ja irgendwie interessant. Er heilt in 2 Schritten. Erstmal funktioniert es nicht ganz. Also er sagt dann, was kannst du sehen? Und wenn ich jetzt die Brille abnehme, sehe ich auch viele Baumstümpfe vor mir. ja. Der Mann, der sieht erst nicht so richtig. Die Begründung dafür, warum heilt Jesus in 2 Schritten, ich kann euch das überhaupt gar nicht sagen. Es gibt da irgendwelche Theorien und sonst was, steht nicht im Text drin. Es ist einfach so. Jesus heilt ihn so auf diese Art und Weise, warum auch immer. Und als der Mann geheilt ist, schickt er ihn schnell nach Hause und sagt, geh schnell heim, jetzt nicht irgendwie nochmal in die Stadt rein und so. Und er muss auch keinem groß erzählen, was jetzt da passiert ist. Das ist zwischen dir und mir. Der Theologe Wilfried Herle sagt genau zu diesem Text, Jesus hat, und das ist ein durchgehender Zug in fast allen Wundererzählungen, aus seinen Wundertaten publizistisch nichts gemacht. Das ist irgendwie auch enttäuschend, man hätte da sehr viel draus machen können. Und dann später sagt er, einem kirchlichen Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit würden die Haare zu Berge stehen, wenn er sich das mit anhören und mit ansehen müsste. Das wäre ein Post auf Insta. Das wäre eine Story. Das könntest du auf YouTube. Da würden die Leute auch begeistert sein. Oder zumindest könnten wir Aufmerksamkeit erregen. Das macht Jesus nicht. Das ist überhaupt nicht sein Ding. Überhaupt nicht nötig, irgendwelche Aufmerksamkeit oder irgendwie gehypt zu werden oder irgendwelche viral zu gehen im Netz. Das ist ihm nicht wichtig. Jesus ist wichtig, einzelnen Menschen zu begegnen. Auf ihre Art und Weise mit ihnen den Weg zu gehen, der Heilung, des Gesundwerdens. Ihnen die Augen zu öffnen. Vielleicht dauert es manche Monate oder Jahre, bis uns über manche Themen die Augen aufgehen und Jesus uns was zeigt, was wir schon lange hätten sehen können. Wir konnten es, wir wollten es nicht sehen, wir waren blind dafür. Aber Jesus geht zum diesen einen. Und jetzt sind wir auch schon mitten in dem zweiten Punkt. Achso, jetzt haben wir nicht weitergeklickt. Gell? Das Wunder war der erste Punkt, nämlich mein Nicht-Sehen-Können. Mein Nicht-Sehen-Können. Jetzt kommen wir zu all diesen Begriffen, die wir am Anfang genannt haben. Wo bin ich blind? Wo sehe ich Dinge nicht? Und auch das ist wichtig in diesem Text, weil auch in Markus 8 kommt dieses Thema Blindheit vor. Wir haben es ja gerade von den Jüngern, dass die sagen, du bist der Messias. Also die haben wirklich messerscharf, Augen offen, die haben es gesehen, was die Wahrheit ist, die Jünger. Ja. Kurze Zeit vorher, also vor unserem Text, passiert Folgendes. Jesus nicht heilt, sondern Jesus macht 4000 Menschen satt, dieses Essenswunder, was da passiert. Und dann fährt er aufs andere Ufer mit dem Boot und dann kommen fromme Leute zu ihm, Pharisäer. Und die reden so mit ihm und sind auch ein bisschen aufgebracht und sagen dann letztendlich, Jesus, gib uns ein Zeichen. Wir möchten jetzt endlich wissen, wer du bist, gib uns ein Zeichen. Und Jesus, man merkt so richtig, der schüttelt mit dem Kopf so innerlich und denkt sich, ihr seid so klein, ihr seid so blind, ihr seht überhaupt nichts. Ich mache die ganze Zeit irgendwelche Zeichen. Und ihr wollt andere Zeichen. Und Jesus denkt sich, ihr kriegt überhaupt kein Zeichen mehr von mir. Und dann passiert Folgendes. Die Jünger sitzen mit Jesus im Boot. Und dann sagt Jesus, so manchmal sagt Jesus ja kryptische Sätze, und er sagt so, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und hütet euch vor dem Sauerteig des Herodes. Die Jünger kratzen sich so im Kopf, die sind so im Boot miteinander unterwegs und sie hören sich das so an und dann fällt ihnen wieder ein, stimmt, wir haben vergessen Brot mitzunehmen. Oder, naja gut, wir haben ja schon Brot dabei, aber halt nur eins. Ein Brot, das wird nicht reichen für uns alle. Das war jetzt auch kein so ein deutsches Bauernbrot mit 2 Kilo, sondern das war so ein, müsst ihr euch so ein türkisches Fladenbrot vorstellen. Mit viel Luft drin. Und die Jünger diskutieren, ja stimmt, wir haben ja kein Brot mit. Brot, wir hätten Brot gebraucht. Warum, wir hatten eigentlich das Brot vergessen? Oder warum hätten wir doch, also wenn wir mit dem Boot unterwegs sind und nehmen hier kein Festspann mit, das geht überhaupt nicht. Und darauf will Jesus wahrscheinlich anspielen. Und da diskutieren die darüber. Und dann sagt Jesus irgendwann, was redet ihr eigentlich? Was bekümmert ihr euch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nicht? Begreift ihr nicht? Euer Herz in euch, ist es erstarrt? Ist es völlig starr geworden? Habt ihr Augen und seht nicht? Und habt Ohren und hört nicht? Denkt mal dran, als ich 5 Brote brach für die 5000, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgesammelt?
Sie sagten 12.
Und als ich die 7 brach für die 4000, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Und sie sagten 7. Und er sprach zu ihnen, begreift ihr immer noch nicht? Und als ich das so gelesen habe, hat mich das ganz schön mitgerissen, weil ich gedacht habe, genauso bin ich. Könnt genauso in diesem Boot mitsitzen und dann irgendwie blöd mitquatschen, wo das Brot jetzt ist und wir haben kein Brot mehr und jetzt hätte ich aber Hunger. Und ja, der Sauerteig, Und anstatt Jesus zu fragen, anstatt mir die Augen aufgehen zu lassen, habe ich keinen Durchblick. Null Durchblick. Und wie schlau sind wir oft und wie viel wissen wir und wie viel beurteilen wir und schätzen ein und denken, dass wir recht haben und hauen dann unsere Weisheiten raus und wir merken oft gar nicht, wie dumm wir sind, wie kurzsichtig oder wie engsichtig, wie wir im Tunnelblick drin sind, wie wenig Glaube manchmal aus unseren Worten rausspricht, wie wenig Heilung unser Herz erfahren hat. Und man kann es an unseren Worten lesen, wie zerbrochen wir sind, wie kurzsichtig oder weitsichtig und wie unbarmherzig. Deswegen mein Gebet? Jesus, spucke mir mal in die Augen. Berühre mich. Und wenn es sein muss, auch in 2 Schritten oder in 3 Schritten oder in 5 Schritten. Aber mach meine Augen auf, dass ich sehe, worauf es im Leben, in meinem Leben ankommt. Dass ich wieder Klarheit kriege. Dass ich wieder rauskomme aus manchen Spurrillen, wo ich mich so festgefahren habe. Dass ich wenigstens ein bisschen mehr erkennen kann, als ich jetzt sehen kann. Dass ich manches vielleicht schon wenigstens schemenhaft erkennen kann. Das ist mein Gebet. Und zu dem Gebet lade ich euch ein. Und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne aufstehen. Wenn ihr sagt, ja, ich bin gerade in einem Not. Und ich habe so meine Fragen, meine Anfragen. Ich habe so meine Not. Und ich sehne mich danach, dass Gott mir einen weiteren Blick schenkt. Dass ich mehr sehen kann, tiefer reinblicken kann. Das sind nur Scherben. Jesus, unser Herz will dir nachfolgen. Unser Herz will die richtigen Entscheidungen treffen für die Zukunft. Und es ist manchmal so schwer, weil wir so gefangen sind in unserem Alltag, in dem, was uns festhält. In unserer Engstirnigkeit, in unserer Kurzsichtigkeit. Und du bist der Messias. Du weißt, was wir brauchen. Du weißt, was unser Herz braucht. Und du weißt, was unsere Augen, unsere Geistesaugen brauchen. Und du bist der, der uns anschaut. Du bist der, der mich fragt, und siehst du schon was? Kannst du schon mehr erkennen? Du bist der, dem mein Herz auf dem Herzen liegt. Herr, wir wollen dir vertrauen, dass du uns den nächsten Schritt zeigst. Dass du mit uns gehst. Dass du unsere Augen auf das lenkst, was wir sehen sollen. Dass wir immer mehr das sehen, was du siehst. Herr, spuck du uns in die Augen. Berühre uns. Amen. Wir haben jetzt eine Zeit, eine ganz besondere Zeit, in der ihr euch segnen lassen könnt. Und da sind auch Menschen, die für euch beten, die für euch schauen und hören und die euch die Hände auflegen, euch berühren. Das ist jetzt genauso nochmal eine Möglichkeit. Ihr könnt da hingehen und sagen, segne mich, einfach segne mich. Oder ihr könnt sagen, ich habe da was ganz Konkretes, das möchte ich euch gern kurz sagen. Und dann betet für mich, segnet mich. Ich lade euch ein, euch berühren zu lassen.